bags are packed, are you ready to go? This time tomorrow we'll be on the road, riding with you in the sunnier days. I wouldn't want it any other way.
Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Anders und Leise. Mein Name ist Melanie und ich bin dein Host für diesen Podcast und ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder dabei bist. Das klingt nach wie vor immer wieder, als würde ich mich wiederholen und ich wiederhole mich auch, aber es stimmt halt auch jedes Mal und auch das sage ich jedes Mal oder oft. Nun ja, es ist halt tatsächlich merkwürdig, irgendwie seinen Anfang zu finden und zu merken, ich kann auch gar nichts anderes sagen, weil das ist das, was ich sagen möchte. Und wenn es eben jedes Mal das Gleiche ist, ist es vielleicht auch ein gutes Zeichen. Weil, ja, ich freue mich halt. Und ich freue mich wirklich. Und ich freue mich über das Feedback von euch. Und ich freue mich, dass ihr da seid und diesen Podcast hört. Und ich, ja, bin super dankbar, dass irgendwas in mir vor ein paar Wochen gesagt hat, so, und du machst es jetzt. Und auch mit mir macht es ja ganz viel, diesen Podcast zu machen und lehrt mich ganz viel, also auch was so Fokussierung angeht und gucken, wo gehen meine Energien hin, wo gehen auch meine, ja, einfach meine Zeit hin und was, wodurch ist das gesteuert und immer wieder auch zu merken, es ist einfach auch bei mir ganz viel durch Begeisterung und durch Freude gesteuert, was wahnsinnig toll ist. Da stand schon in meinem, ich glaube, 5. Klasse Zeugnis. Das war gut. Also ich war ja immer relativ gut in der Schule. Es war gut, aber trotzdem mein schlechtestes Zeugnis. Und in der Bewertung stand, und freundliche Schülerin, bla bla. Und Melanie arbeitet sehr interessengebunden. Das war für mich damals und lange Zeit echt so ein Ding von, okay, Entschuldigung. Also das habe ich als wahnsinnige Kritik empfunden und ich glaube, es war auch so gemeint. Heute denke ich so, ja, wie denn auch sonst? Also wie soll ich denn auch anders arbeiten? Ich funktioniere so, ich funktioniere über Begeisterung, ich funktioniere über Freude, über Neugier. Und wenn es jemand schafft, meine Neugier zu wecken oder wenn etwas es schafft, meine Neugier zu wecken, meine Begeisterung zu wecken, ja, dann bin ich dabei. Und wenn es das irgendjemand irgendwas nicht schafft, ja, dann bin ich nicht dabei. Punkt, aus, Ende. Heute bin ich sehr stolz darauf. Und auch das merke ich gerade mit diesem Podcast neben meinem Hauptberuf, einfach zu, ne, dass es zwei Dinge gibt oder einfach ja leider auch noch viel mehr Dinge gibt, die mich wirklich, wirklich begeistern, die mir wirklich viel Spaß machen und die aber auch herausfordernd sind, wenn man das beides machen möchte und beides an beiden Dingen einfach das Herz hängt. Das ist einfach ein spannender Prozess für mich, gerade zu gucken, wie kriege ich es hin, dass da nichts drunter leidet. Also weder das eine noch das andere, noch mein Privatleben, noch irgendwie. Das ist ein Lernprozess tatsächlich. Und dazu werde ich bestimmt mal eine Folge machen, wenn ich da noch mehr für mich herausklamüsert habe. Klamüsern ist übrigens ein schönes norddeutsches Wort. Heißt so viel wie herausfinden, so herausfriemeln und frickeln sind wahrscheinlich auch norddeutsche Worte. Ich weiß es gar nicht. Also so, ja, herausfinden, halt einfach so ein bisschen Detailarbeit machen, wie genau das für mich funktionieren kann, weil ich glaube, dass das eine Herausforderung ist, die ich habe, die aber auch viele andere von euch haben. Ich bewundere immer Menschen oder ich nicht bewundere sie auf der einen Seite, aber ich beneide das manchmal auch. Nicht immer, aber manchmal, die so sich für eine einzige Sache durch und durch begeistern können und die mit aller Leidenschaft und allem, was sie haben, durchziehen und machen und total fokussiert drauf sind und darin total aufgehen. Das ist, glaube ich, echt cool, weil du musst dir einfach keinen Kopf mehr darüber machen, wie genau du jetzt deine Zeit verbringst und wie du das alles irgendwie unter einen Hut kriegst und du hast nicht, das sagt man so bei im Autorinnen-Sprech, wenn man also sich so mit Autorinnen und Autoren unterhält, sind das immer so diese Plot-Bunnies. Also, ne, du hast eine Geschichte, du erzählst die, du bist da drin und dann kommen währenddessen 5000 Ideen, nebenbei für neue Geschichten, für neue Figuren und so weiter. Das sind so diese Häschen, die durch die Gegend hoppeln, die alle auch super spannend sind, die du eigentlich gerne irgendwie sofort verfolgen möchtest. Aber eigentlich schreibst du ja gerade an der einen Geschichte. Mein Leben ist voller Plot-Bunnies. Und einige Plot-Bunnies dürfen auch wieder in ihrem Bau bleiben. Einige haben es ganz tief in mein Leben geschafft. Und ja, jetzt habe ich da so eine kleine Horde Häschen irgendwo rumsitzen. Und eins habe ich mir rausgesucht, wo ich da irgendwann ja, wie gesagt, das Gefühl hatte, genau, du bist mein Hase und du bist mein Hase bis ans Ende meines Lebens. Und jetzt muss ich halt gucken, es ist wieder ein Hase dazugekommen, der mir auch sehr wichtig ist und der einen Großteil von mir einfach, ich sag's mal so, es befriedigt mich wirklich sehr. Es befriedigt irgendetwas in mir, diesen Podcast zu machen. Auf der einen Seite mit Inhalten, die mir wichtig sind, rauszugehen. Also eine Plattform zu haben oder mir eine Plattform zu schaffen. Aber eben auch das Gefühl von, ich kann mit dem Ding etwas erreichen, ich kann bewegen, ich kann Menschen berühren. Das ist ein Bedürfnis von mir, ein ganz tiefes Bedürfnis. Und das befriedigt dieser Podcast tatsächlich. Das hätte ich so in der Art und Weise gar nicht erwartet. Und zwar also gar nicht meine Erwartung daran, aber ich merke einfach dadurch, dass es passiert, wie viel und wie viel Gutes es mit mir macht. Und ja, ich glaube auch einfach, Ausdruck schafft ja auch immer irgendwie Weiterentwicklung. Also wenn ich eine Podcast-Folge vorbereite, mir Gedanken mache, überhaupt worum geht es jetzt, merke ich ja auch, was ist jetzt also gerade eigentlich mein Thema, was brennt da gerade, und wenn ich mir dann darüber konkreter Gedanken mache, ja, ist das tatsächlich ja einfach auch so ein bisschen Selbstreflexion und selber Gedanken ordnen. Es ist immer gut, es ist immer total wertvoll. Also ich selber lerne wahnsinnig viel, allein dadurch, dass ich eine Podcast-Folge vorbereite und aufnehme. Das ist bei mir auch schon oft so gewesen, dass ich manchmal dadurch lerne, dass ich mir selber zuhöre und dann erstaunt bin, denke, aha, spannend. Ich denke oft beim Reden. Das merkt ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr diese Folgen hört. Ich habe zwar Dinge vorbereitet, aber vieles passiert halt dann einfach doch, wie jetzt zum Beispiel dieses Intro, was überhaupt nicht 7,5 Minuten lang sein sollte. Aber ja, es ist wichtig, offensichtlich. Und ich hoffe, ihr könnt es aushalten, mein dann doch sehr langes Intro. Denn heute geht es ja gar nicht um das, was ich gerade erzählt habe, sondern ich habe mir durchaus ein Thema überlegt, beziehungsweise es überlegte sich mir, denn es begegnete mir etwas, wo ich stutzig wurde oder ja, was mein System und meinen Raum und mich ein bisschen irritiert hat, und aber auf ganz unterschiedliche Weise. Und zwar geht es heute, wie ihr ja dieses Folgentitels entnehmen könnt, um den Umgang mit Kritik. Denn Folgendes ist passiert. Ich wollte euch ja, das hatte ich ja gesagt in der letzten Folge, euch vielleicht mal ein paar Bewertungen, die ich bei iTunes bekommen habe, vorlesen. Und dafür bin ich zu iTunes gegangen. Ich höre ja Podcasts nicht über iTunes, darum muss ich da immer so ganz aktiv reingehen und gucken. Und sah 29 Bewertungen und davon 21 5-Sterne-Bewertungen. Das ist so, wow, krass, okay, cool. Und ein paar eben auch so 3, 4, 2, genau. Dazu kam aber auch erstmal nichts weiter. Also ne, da gab es keine schriftliche Bewertung. Und die oberste Bewertung, die da stand, die ist vom 2. November 2018. Eine 1-Sterne-Bewertung mit Text. Und da stockte etwas in mir und dachte so, oh, okay. Und dann habe ich sie gelesen und diese Bewertung lese ich euch gleich vor. Die hat mich dazu geführt, darüber über ganz viel nachzudenken. Die hat mir ganz viel aufgemacht, ganz viel gezeigt und ja, mich nochmal ganz tief in etwas hineingestoßen auch. Oder ja, ich bin dadurch nochmal ganz tief in etwas hineingegangen, was mein Leben sehr, sehr bestimmt hat, lange, lange Zeit. Und auch nach wie vor einfach bestimmt, weil der Umgang mit Kritik ist etwas, womit wir uns, glaube ich, tagtäglich einfach irgendwie ja, beschäftigen müssen. Mal mehr, mal weniger, aber was halt einfach zum Leben ja auch dazugehört. So. Und ja, wie sehr das mein Leben vor noch einigen Jahren auch wirklich betroffen hat und auch negativ betroffen hat, das hat mir ja, diese Bewertung einfach nochmal wieder aufgemacht, weil sie mich hat nachdenken lassen. Ich lese sie euch erstmal vor. Die Bewertung von, kann ich gar nicht genau lesen, es sind ganz viele Buchstaben, ich weiß nicht genau, ob das ein Name ist oder nicht. Ein Stern. Verschwendete Lebenszeit. Wenn die Dame etwas zu sagen hätte, sollte sie dafür ein gut strukturiertes Skript haben und ihre schmale Botschaft, in Klammern, nicht alle Menschen sind gleichermaßen belastbar, Klammer zu, nicht auf fast 45 Minuten ausdehnen. Aber eigentlich ist das auch nicht nötig, denn diese banale Erkenntnis hat der durchschnittlich begabte Erwachsene auch ohne diese Zeitvergeudung. Der Titel klang verlockend, schade. Punkt. Ein von einem Kunden fanden diese Rezension hilfreich. So, das ist die Rezension. Genau, ich weiß nicht genau zu welcher Folge oder zum ganzen Podcast, also wie viel diese Person gehört hat. Ich gehe mal davon aus, es ist vielleicht die Folge, was meine ich mit leise, also die zweite Folge, aber es ist auch im Grunde relativ irrelevant. Die habe ich gelesen und merkte erstmal gar nichts. Und dann merkte ich, dass sie nicht viel mit mir macht. Außer, dass ich ungefähr ein Bild habe von diesem Menschen, der das geschrieben hat. Und gar kein jetzt, ich bin überhaupt nicht sauer oder denke, was soll der Mist? Ich hätte auch andere Dinge sagen können. Sondern es ist so, aha, okay. Was genau, warum genau? Also ich stelle mir schon Fragen, ne? Das ist so, es ist echt. Also ich habe, um es mal so zu sagen, ich habe mir dann die Gedanken darüber gemacht, warum trifft mich das jetzt gerade nicht? Und ich glaube, ein großer Teil ist, weil ich im Vorangegangenen schon so viel positives Feedback bekommen habe. Das mit aller Sicherheit. Wäre das die erste Bewertung gewesen, die ich, oder auch die erste Rückmeldung, die ich zu meinem Podcast bekommen hätte, ich weiß nicht, ob die mich so sehr kalt gelassen hätte. Ich glaube, sie hätte mich schon viel mehr getroffen als jetzt, wo ich weiß, dass das, was ich tue, doch auch Menschen erreicht und Menschen berührt oder ja, irgendwie in irgendeiner Weise einen positiven Input hat oder einen positiven Impact vielmehr hat. Jetzt lese ich das und es trifft mich nicht. Und das ist erstaunlich, weil es eigentlich so ein vernichtendes Urteil ist, finde ich. Also wenn ich das über einen anderen Podcast lesen würde, würde ich denken so, wow, wie krass schlecht ist das denn? Oder nee, würde ich glaube ich gar nicht, weil ich finde, dass man in diesen kurzen Sätzen, wenn ich das irgendwie hinkriege, stelle ich sie euch auch in die Show. Oder ihr guckt einfach bei iTunes, da steht sie ja. Wenn ihr sie also nochmal nachlesen wollt. Ich würde glaube ich immer wieder rauslesen, wie, warum, was dir Mensch, der diesen Podcast gehört hat und offensichtlich irgendwie da, ja, den verlockend fand, den Titel, so sehr ein Bedürfnis, diesen einen Stern zu vergeben. So. Also, ne, du fandst, ich kann Dinge doof finden. So, gerade wenn ich so, ne, kostenlose Angebote, Podcasts, was auch immer, gibt es ja wahnsinnig viel. Die kann ich doof finden. Können sagen, das ist irgendwie schlecht produziert oder der Inhalt ist blöd oder die Person kann nicht reden oder was auch immer. Das ist alles möglich. Ich kann das alles irgendwie doof finden. Dann habe ich aber auch die Möglichkeit, das einfach nicht weiterzuhören und mir einfach die Dinge zu suchen, die ich mag. So, die Freiheit habe ich ja. Ich habe ja nichts bezahlt oder ist ja nicht so, dass Menschen mir was schuldig sind, irgendwie alles so zu machen, dass es mir gefällt. Ich kann ja einfach weitergehen. Die Auswahl ist ja riesig. Das heißt, da war jetzt jemand, der tatsächlich aber das Bedürfnis hatte, das auch durch eine Sternebewertung deutlich zu machen, die da ja feststeht. Also ich kann die ja nicht löschen, glaube ich. Weiß ich gar nicht. War auch aber überhaupt nicht meine Intention. Die bleibt da stehen. Die ist schlecht für den Durchschnitt und so weiter. Das ist mir völlig Schnitte irgendwie. Also wirklich. Aber ich finde es halt spannend, darüber nachzudenken. Also da war jemand, der das Bedürfnis hatte, das auch in einem Stern auszudrücken, seine Ablehnung gegenüber dem, was er da jetzt, oder sie, ich kann es nicht sagen, gehört hat. Und auch noch sich die Zeit zu nehmen, etwas zu schreiben und das auch vernichtend. Also ich kann ja auch Dinge wirklich, wirklich schlecht finden. Und wenn ich dann mir die Zeit nehme, dazu was zu schreiben, kann ich ja auch, ich habe ja immer die Wahl, kann ich ja auch die Dinge konstruktiv schreiben, sagen, was, also das und das, ne, ich finde das irgendwie wenn ich einen Podcast höre und jemand eine Botschaft hat, finde ich das total wichtig, dass das gut strukturiert ist, dass das gut produziert ist, dass es da ein Skript gibt und die Botschaft klar wird und das auch in die Tiefe geht. Und das hat mir hier total gefehlt. Ich bin habe nicht das gefunden, was ich gesucht habe oder was ich erwartet habe. Ich finde die Erkenntnisse irgendwie, die haben mir nichts gebracht oder ich finde sie auch falsch. Es ist alles möglich. Und dann entscheide ich mich aber auch noch, das so vernichtend zu schreiben. Und ich finde, damit entlarvt sich für mich dieser Text und dieser Mensch, der da ja hintersteht, irgendwie hat es ja geschrieben, auch ein bisschen selbst, weil daran merke ich, okay, das hat gerade wenig mit mir zu tun. Das ist auf der einen Seite ein Mensch, der mit dem, was ich mache, wirklich einfach gar nichts anfangen kann und das ist ja völlig okay. Das ist aber auch ein Mensch, der ein Menschenbild hat und ein Bild von, ja, ein Bild, also eine Einstellung zum Thema Wertschätzung, Respekt anderen Menschen gegenüber, die so weit entfernt ist von dem, was ich lebe, was in mir drin ist und was ich auch quasi als Raum um mich herum ja produziere. Also ich, wie ich Menschen gegenüber trete, wie ich anderen Dingen gegenüber trete, quasi so dieser Resonanzraum um mich herum, der da so weit von entfernt ist, dass es sich quasi wie so eine Irritation anfühlt, sowas zu lesen, was mich betrifft. Also das war wie so ein Ball, der da gegen so ein Gitter geknallt ist, nicht rein kann, weil das betrifft mich überhaupt nicht. Damit schreibt er einfach nur ganz viel über sich selber, aber nicht über mich. Aber es hat so meinen Resonanzraum so irritiert. Und das hat dazu geführt, mich darüber nachzudenken. Warum trifft es mich eigentlich nicht, obwohl es so krass vernichtend ist? Hätte es mich mal getroffen? Ja, hätte es. Ganz zum Anfang des Podcasts bestimmt viel mehr. Und was ich Ja, es hat mich vor allem dazu gebracht, darüber nachzudenken, wann genau trifft mich Kritik denn? Oder wann genau kann ich nicht so erstaunlich leisure mit Kritik umgehen, wie ich es hier jetzt gerade kann? So, das war für mich halt eine ganz spannende Überlegung. Und dazu möchte ich ein paar Gedanken mit euch teilen, aber von vornherein sagen, ich bin mit Sicherheit nicht die Expertin für Umgang mit Kritik. Nicht auf allen Ebenen. Ich habe in meiner Bildungsarbeit, also als Bildungsreferentin, viel zum Thema Feedback-Kultur in kleinen Teams, in größeren Teams, in Seminaren mit Schülerinnen und Schülern und so weiter, habe ich ganz, ganz viel zum Thema Feedback-Kultur gemacht. Wie wertschätzendes Feedback funktioniert, worauf wir achten können, sowohl beim Geben von Feedback als auch beim Annehmen und also beim Umgang mit Feedback. Also es war mir ein Herzensthema, weil es mich offensichtlich immer wieder triggert. Und da, glaube ich, kann ich auch viel wirklich zu sagen. Aber auf anderen Ebenen, die nicht in diesem Kontext von ein bisschen strukturierten, professionalisierten, in irgendeiner Weise Gruppen geht, bin ich nicht die Expertin, was den Umgang mit Kritik angeht. Denn da ist mein Weg ein eher schmerzvoller und auch noch lange nicht zu Ende. Und trotzdem glaube ich, ist es wichtig, einfach diese Sichtweise einmal zu teilen, beziehungsweise einfach meine Geschichte, beziehungsweise meine Herangehensweise oder meine Perspektive auf Kritik. Das ist ganz allein meine. Den Kreislauf, den ich euch gleich beschreibe, sind meine. Die Erfahrungen, die ich daraus ziehe, sind meine. Und also das ist nicht ein Ding von so geht man mit Kritik um oder so ist das bei allen, sondern so ist es bei mir und das würde ich gerne mit euch teilen. Vielleicht gibt es die ein oder andere Person, die sich darin irgendwie wiederfindet. Dann freue ich mich auf der anderen Seite. Es ist einfach mal wieder so ein bisschen dem Bedürfnis geschuldet, offen zu sein einfach. Und auch dafür ist dieser Podcast ja da, so sicherer Raum. Und den nutze ich dann jetzt nochmal. Denn wenn ich mich frage, warum und wann trifft mich Kritik und wie gehe ich dann damit um, ist so die Frage, wann trifft mich Kritik, die erste Antwort, die mir in den Sinn kommt, war, wenn sie stimmt. Wenn sie für mich stimmt, wenn sie irgendwo richtig ist. Und das klingt erstmal irgendwie merkwürdig so, aber also für mich. für mich stellen sich dann wiederum zwei Fragen oder gibt es wieder verschiedene Ebenen, wann mich Kritik dann wirklich trifft. Das erste ist, welche Ebene wird dann angesprochen? Also auf welcher Ebene passiert diese Kritik? Werde ich auch von einer guten Freundin, die ein absoluter Rechtschreib-Crack ist, darauf hingewiesen, Maddie, deine Kommasetzung da, weiß ja, ne? Also da fehlt ein Komma und da fehlt ein Komma und das wird groß geschrieben, das wird zusammengeschrieben. Da denke ich, ja, stimmt. Die Kritik stimmt. So, aber die kann ich annehmen, weil sie mich in meinen Grundfesten nicht erschüttert. So, weil ich weiß, dass Kommasetzung jetzt nicht so mein Steckenpferd ist und weil ich dankbar bin dafür, dass es Menschen gibt, die mich darauf hinweisen und weil sie, und das ist wieder, wie ist diese Kritik formuliert? Weil sie auf eine Art und Weise formuliert ist und auch die mich unterstützt, die weiß, dass ich das nicht kann, also dass ich da ein Defizit habe und die mich darin unterstützt, auf eine Art und Weise, die für mich passt. Das mag dann eventuell für einen anderen Menschen mag diese Formulierung oder diese Art und Weise, wie die Kritik mir gegenübergebracht wird, schon gar nicht mehr passen. Aber für mich passt sie. So mit einem leichten Schmunzeln und einem Hinweis darauf, dass mit der Kommasetzung vielleicht in meinem Leben dieses nicht mehr wird. Und dann ist es auch okay und dann setze ich die Kommas oder sage, wo denn jetzt genau? Und dann ist das in Ordnung. Das sind also so Ebenen, so Sachebenen, wenn wir so ein bisschen auf diese 4 Seiten einer Nachricht eingehen, was völlig zu weit führen würde jetzt gerade, aber die auf eine Art und Weise kommuniziert werden, die auch sachlich ist, beziehungsweise unterstützt ist, dann immer her damit. Dazu kommt natürlich immer die Frage, von wem kommt denn diese Kritik? Also kommt sie von jemandem, das ist auch wieder spannend, der Hinweis auf zum Beispiel Rechtschreibfehler, gerade so in veröffentlichten Sachen, wenn mir das besagte Freundin oder andere Freundinnen, Freunde, die das einfach besser können als ich, darauf hinweisen, dann ist das so ein, oh Mandy, pass auf, ne, wir müssen da mal was ändern, du musst da noch mal gucken, du hast da ein paar Rechtschreibfehler, kann ich super gut mit umgehen. Wenn eine Kundin oder jemand von außen mich darauf hinweisen würde, wäre das schon schwieriger, weil das mich dann doch in einer Grundfeste vielleicht oder nicht in einer Grundfeste, aber tiefer berührt, weil es mich verunsichert, weil es meine Außenwahrnehmung, also meine Freundinnen kennen mich, die wissen um das Problem, die wissen, vor denen muss ich nichts beweisen. Die finden mich trotzdem toll, weil wir uns toll finden, weil wir Freunde sind. In der Außenwahrnehmung ist das was anderes. Da ist da etwas erschüttert, wo ich erstmal lernen muss, mit umzugehen. Wie ich damit umgehe, erzähle ich nachher gleich noch. Und das Wichtigste, was für mich immer darin mitschwingt, in der Frage, wann trifft mich Kritik, also treffen tatsächlich jetzt in einem Negativ, treffen kann ja auch sein, so, ja, stimmt, das trifft's auf den Punkt und ich ändere dadurch auch was. Treffen jetzt aber in einem eher negativen Sinne, also in einem, wo tut es mir weh oder wo ist es unangenehm, wo macht es mich traurig oder ja, wo löst es Schmerz aus? Wo löst die Kritik Schmerz aus? Und dann stellt sich mir immer die Frage, was schwingt da eigentlich mit in dieser Kritik? An oberflächlichen Sachen, aber auch eben an tiefergehenden Sachen. Was schwingt da mit? Schwingt da mit der Wunsch der Person, die mich kritisiert, mir zu helfen? Also etwas zu verändern, mich aufzurichten quasi, konstruktiv, also mir aufzuhelfen, mich auf etwas hinzuweisen, was entweder ihr aufgefallen ist und ihr Schmerz bereitet oder von der sie glaubt, dass es für mich gut wäre. Also was schwingt da, welcher Zweck oder welche Einstellung steckt dahinter? Steckt da die Einstellung hinter, mir mit Wertschätzung zu begegnen und mich auf Fehler hinzuweisen oder auf Dinge hinzuweisen, die irgendwie ja, Schmerz ausgelöst haben, Probleme ausgelöst haben, mich aber nach vorne bringen sollen, lösungsorientiert sind, konstruktiv sind, mir aufhelfen sollen, also mich aufbauen oder ne, so ist das ein, das, ist das positiv gedacht? Ist das wertschätzend und respektvoll gedacht? Ist das für mich gedacht? Oder schwingt da etwas mit und das ist jetzt eine Sache, die mitschwingen kann, aber die bei mir immer wieder so präsent ist und beziehungsweise ja, mit der ich ein riesiges Thema habe, schwingt da Enttäuschung mit, zum Beispiel. Das kann ja etwas sein, was in Kritik mitschwingt. Ich bin enttäuscht von dir. Du bist nicht so, wie ich mir das erhofft, erwartet, gewünscht habe oder wie ich das von dir erwarte. Du bist nicht richtig und du bist schuld, dass es mir schlecht geht. Also ne, das ist das, was so für mich in Enttäuschung mitschwingt. Du müsstest anders sein. Das, was du tust, ist nicht das, was ich von dir erwarte. Und das ist etwas, was mich nicht wachsen lassen will oder was nicht konstruktiv, nicht lösungsorientiert, nicht positiv, nicht für mich gedacht ist, sondern das ist eine Konnotation, die in Kritik mitschwingen kann, die klein macht, die mich an einen bestimmten Ort, sei es nun eher weniger räumlich als auch so, die mich irgendwie zu etwas machen will, was ich vielleicht nicht bin oder noch nicht bin, nicht sein kann, gerade nicht sein kann, was auch immer, also die mich ändern will, die an mir als Mensch zweifelt und mich als Mensch ablehnt oder ja bewertet vor allem auch. Und diese Erfahrung habe ich in meinem Leben, glaube ich, relativ oft gemacht. Und daraus entstehen dann Verhaltensmuster. Weil das etwas ist, das ist eine Form von Kritik, die sich einfach nicht gut anfühlt, die auch nie zu irgendetwas Positivem führen wird, die zumindest im ersten Schritt nie zu etwas Positivem, zu einer positiven Veränderung hin, zu dem, was auch die andere Person vielleicht erwartet hat, führen wird, zumindest niemals nachhaltig, nie so, dass es sich für alle Seiten gut anfühlt, sondern für mich führte diese Form von Kritik, diese Erfahrung, die ich relativ oft auch in meiner Kindheit und auch danach, also die in meinem Leben einfach oft vorkam, weil sich das irgendwann ja auch verfestigt, so bestimmte Muster und bestimmte Strategien dann auch, die führen für mich zu einem Gefühl von Ohnmacht. So, weil, okay, was mache ich jetzt mit dieser Information und mit diesem Gefühl, dass ich nicht richtig bin, dass ich jemanden enttäuscht habe, dass ich, dass das, was ich tue, nicht richtig ist. Was mache ich damit? Ich habe ja keine Lösung, wenn ich das, ne, so, ich kann daraus ja nichts ziehen, ich kann daraus nicht irgendwie, ja, ich kann daraus kein Wachstumsimpuls erschaffen, weil es mich ja nur klein macht. Weil das Gefühl von nicht richtig sein nur klein macht. Und es führt halt, ne, im Nachhinein oder im Weiteren kommt da ganz viel Angst dazu, ganz viel Traurigkeit und Wut auch auf mich selber und auf das nicht richtig sein und so weiter. Das sind halt oft Dinge, die halt ja, vor allem Dingen dann halt treffen, das ist wieder die Frage, von wem kommt die Kritik, von Menschen, die irgendwie etwas für mich und mein Leben, für meine Identität, für mein Bewusstsein etwas bedeuten. Also Menschen, die mir nicht nahe sind, beziehungsweise die mir unbekannt sind, können diese Form, auch dieses, natürlich können sie Enttäuschung übermitteln und sagen, wie jetzt zum Beispiel diese Person, die hat ja ganz, ne, dieser Bewertung bei iTunes, die hat ja ganz deutlich gemacht, dass sie sehr enttäuscht ist von dem, was ich da gemacht habe. Aber das trifft mich nicht, weil ich kenne diese Person nicht. So, und da triggert mich dieses Enttäuschungsding gar nicht. Das triggert mich dann, wenn mir diese Person in irgendeiner Weise etwas bedeuten. Und dann kommt halt diese Ohnmacht. Diese Ohnmacht ist vor allem deswegen da, weil entweder ganz direkt, was auch immer kritisiert, mit dem, was kritisiert wurde, ganz direkt etwas kritisiert wurde, was ich nicht ändern kann. Oder eben das sehr in der zweiten Ebene unterschwellig mitschwingt, dass es eigentlich um etwas geht. Also nicht um das nicht geputzte Bad, sondern um andere Dinge oder so. Sie spricht aber oft einfach, also die Kritik geht dann oft an Dinge in mir, auch in meinem Verhalten oder in meinen Werten oder in dem, wie ich bin oder was so weiter, die ich entweder nicht ändern kann, die ich vielleicht noch gerade nicht ändern kann, ändern will, aber nicht weiß, wie ich sie ändern soll, wie ich sie ändern kann oder die ich gar nicht ändern will weil und auch gar nicht ändern kann, weil sie zu mir gehören. Weil sie mich ausmachen, weil ich das einfach bin. Ganz unterschiedliche Dinge. Also ganz lange hatte ich ein ganz einfaches Beispiel. Ich trage zum Beispiel immer, wie mittlerweile, wie ich weiß, nicht nur ich, immer unterschiedliche Socken. Das kann ich mit Bequemlichkeit erklären, dass ich keine Socken sortieren muss, bis hin zu, mich langweilt das oder was auch immer. Ich trage einfach keine gleichen Socken. Punkt aus Ende. So. Und ich bin mittlerweile 33 Jahre alt und wenn ich nach Hause komme, spricht mich meine Mutter mit Sicherheit, wenn ich dann Socken anhabe, darauf an, dass ich ja wieder keine gleichen Socken anhabe. Mittlerweile kann ich das mit einem Lächeln abtun und denken, ja, genau, und das werde ich auch mit 50 noch nicht. Es gab Zeiten in meinem Leben, wo schon so diese Kleinigkeiten, die für mich auch so irrelevant sind, aber eben auch zu mir gehören, also so... What the fuck ist es, bin ich halt einfach, die mir wehgetan haben. Also selbst an solchen Dingen Kritik geäußert wurde, die unterschwellig ja ganz viel mehr sagt als zwei ungleiche Socken. So, weil damit schwingt, was denken denn die Leute, wenn die das sehen? Du bist nicht richtig, du müsstest dich ändern damit und so weiter. Da schwingt ja ganz anderes mit. Genau. Ich möchte euch das trotzdem auch nochmal an einem anderen Beispiel deutlich machen aus meinem Leben, was mich immer wieder ganz doll triggert und was ein riesiges Thema in meinem Leben ist, mit dem ich in den letzten Jahren lerne, umzugehen. Davor war es einfach so und hat mich wahnsinnig belastet und ich wusste nicht, was ich tun soll. Ich lerne damit umzugehen, ich lerne da rauszukommen und es ist tatsächlich ein harter Lernprozess. Ich bin da schon echt, ich habe wahnsinnig viel geschafft und das hat auch wahnsinnig viel Kraft gekostet. Aber das Beispiel, was ich euch bringen möchte, ist die Kritik, mit der ich oft konfrontiert war und auch ab und zu heute noch bin, ist die Kritik, dass ich unzuverlässig bin. Und das ist ein Wort, schon wenn ich das ausspreche, tut es weh. Weil es etwas ist, was eigentlich auch in meinem Wertesystem ein absolutes No-Go ist. Unzuverlässigkeit. Mir sind Zuverlässigkeit, auch Loyalität und Verbundenheit so wichtig, dass die Kritik, ich sei unzuverlässig, mich ins Mark trifft, tatsächlich. Und das ist schon unter Freunden und engen Freunden und Wahlfamilie und natürlich auch Familie doof. Wenn ich dort zu hören bekomme oder ja das Gefühl bekomme, ich werde als unzuverlässig gesehen. Und im Business ist es umso blöder, wenn man als unzuverlässig gilt. Und das ist so, da kommt dann auch ganz viel Angst und Existenzangst. Und also in diesem Begriff steckt für mich wahnsinnig viel ganz schwieriges Zeug. Und trotzdem möchte ich euch einmal aufmachen, was da zum Teil, ich habe das noch nicht gänzlich durchgearbeitet für mich, aber ich bin da auf einem guten Weg, glaube ich, was da passiert in mir. Und das ist auch nur meine Perspektive. Da gehören ja auch noch andere Perspektiven dazu. Aber meine Perspektive. Ich habe in meinem Leben nicht gelernt oder nur schwer gelernt oder falsch gelernt. Ich weiß gar nicht. Gefühlt habe ich nicht gelernt, mit Konflikten umzugehen. Also ich habe keinen gesunden Umgang mit Konflikten, im Kleinen wie im Großen, gelernt. So, das konnte ich nicht lernen, weil ich glaube, dass auch meine Eltern Schwierigkeiten damit haben, mit Konflikten positiv umzugehen, gesund umzugehen. Das ist ja etwas, was sich immer weiterträgt. So, wie soll ich es lernen, wenn es schon meine Mama und mein Papa nicht gelernt haben? So, wenn Konflikte einfach etwas so Negatives, etwas so Vermeidens Wertes, etwas so Schwieriges und Angsteinflößendes und Gefährliches sind, dass ich dafür keine gesunden, für mich gesunden, aber auch für mein Gegenüber gesunde Strategien gelernt habe. So, irgendwann lernt man dann halt eigene, weil irgendwie muss man damit ja umgehen. Und genau, mittlerweile hat sich das halt in meiner Kindheit und dann auch in meiner Jugend immer weiter so verfestigt, dass ich schon Konfliktpotenzial gesehen habe, wo eventuell gar keines war, aber schon so diese ständige Alarmbereitschaft, wenn irgendetwas einen Müh aus seiner Balance, aus seiner Harmonie kippt, gerade in Beziehungen, Verbindungen, die mir wichtig sind, dann ist da, macht mir das sofort Stress, sofort, und ich bin sofort in Alarmbereitschaft. Und meine Strategie oder eine der Strategien, die ich erlernt habe und als bessere von zweien, die ich gelernt habe, für mich erkannt habe, ist die Strategie Vermeidung. Eine andere Strategie ist Lügen. Funktioniert auch in bestimmten Bereichen von eventuell möglichen oder schon bestehenden Konflikten. Das fühlte sich aber immer richtig kacke an. Meine Strategie, die ich dann stattdessen, weil das eine wollte ich nicht mehr, was anderes konnte ich nicht, war dann im Grunde Schockstarre. Vermeidung, einfrieren. Also nicht Flucht und auch nicht Angriff, sondern einfrieren. Einfach nicht mehr da sein, einfach nicht mehr mich dem komplett entziehen. Nicht, also einfach nicht mehr vorhanden, nicht mehr greifbar sein. Das macht auch Stress, dieses Vermeidungsding. Aber vermeintlich, so in meinem System verankert, vermeintlich weniger, als ich diesem Konflikt oder diesem möglichen Konflikt, dieser Situation, es ist im Grunde ja erstmal nur eine Situation, in die hineinzugehen und mich der zu stellen, einfach da zu sein. Genau, also weniger als einfach offen zu bleiben. Und das führt dann, Vermeidung und Einfrieren und ja, nicht mehr greifbar sein, führt automatisch zu Isolation, zu, also persönlich, ne, ich isoliere mich, ich werde wütend auf mich, auf die Situation, aber vor allem auf mich. Es macht unglaublich traurig, es macht wiederum ohnmächtig, weil komm mal aus so ein, also wie komme ich aus dieser Situation, die schon aus Unvermögen entstanden ist, wo kriege ich das Vermögen her, da rauszukommen? Wo finde ich die Ressource, da wieder rauszukommen? Die Angst vor Verlust und überhaupt auch Verlust, wie viele Freundschaften und Verbindungen und Chancen habe ich mir vergeben durch diese Strategie, durch dieses Verhalten des Vermeidens und des ja, Einfrierens und nicht mehr in den also des Kontaktabbruch, ja, sich Versteckens. Wie viel ist mir verloren gegangen in meinem Leben durch diese Handlungsstrategie? Das führt dann automatisch ja dann spätestens zum Konflikt. Wäre auch vielleicht davor noch gar keiner gewesen, spätestens dann führt es zu einem Konflikt. Mit dem ich auch immer noch nicht umgehe. Also auch dieser Konflikt wird ja nicht bearbeitet, sondern ich vermeide den ja. Ich bin ja nicht da, ich bin ja nicht greifbar. An bestimmten Dingen, da hängen aber ja andere Menschen dran. Da hängen ja mitunter Projekte dran, da hängen Freundschaften dran, da hängen Pläne dran, da hängen einfach am anderen Ende immer Menschen, die mir eventuell gar nichts Böses wollten, die ja eine ganz andere Sicht auch auf diese Situation hatten, aber ich bin ja nicht mehr da. Das führt zu der Kritik, ich sei unzuverlässig. Völlig zu Recht, das stimmt ja. Das ist es ja. Ja, das stimmt. Ich bin unzuverlässig. Ich bin etwas, was so völlig gegen meine Werte geht, was so völlig gegen das geht, wie ich sein möchte. Das sitzt. Das sitzt so tief, weil es stimmt und weil ich nicht weiß, wie ich da rauskomme. Führt also wieder zu Wut, zu Angst, zu Ohnmacht, zu Isolation. Weil ich, ja, das stimmt. Und du bist enttäuscht. Ihr seid enttäuscht, wer auch immer da jetzt gerade am anderen Ende sitzt, dieser Situation. Aber ich weiß nicht, wie raus. Ergo vermeide ich. Und es ist ein Kreislauf. Ich sag's euch. Das hat in meinem Leben, glaube ich, ganz schön viel gekostet. Es hat mich viel, viel gekostet. Aber es ist halt mein ganz persönlicher Kreislauf. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Menschen läuft. Ich kann dadurch ganz, ganz oft Dinge verstehen, dass Menschen so reagieren, weil ich das total kenne, weil ich total die Gedanken dahinter, diese Muster total, ich erkenne sie auch sehr schnell. Wert kann das auch gar nicht werten, wie ich ganz vielen einfach nicht werten kann. Und für mich hat vor ein paar Jahren dann irgendwann ein, ja, wahrscheinlich lebenslanger Prozess eingesetzt, mir neue Strategien zu erarbeiten. Da irgendwie auszusteigen aus diesem Kreislauf. Und da, ja, gehörte ganz viel Mut dazu. Den Mut habe ich konnte ich irgendwann Schritt für Schritt an kleinen Dingen aufbringen, weil mir offensichtlich man dann Verbindungen zu Menschen viel wichtiger oder wichtiger waren als dieses Sicherheitsbedürfnis, nicht in den Konflikt zu gehen. Das führte dazu, dass ich ganz positive Erfahrungen gemacht habe, dass es irgendwie alles gar nicht so dramatisch ist und dass Menschen vielleicht gar nicht mich nicht zerstören, weil das ist, klingt total abgefahren, aber es ist in meinem Kopf passieren dann Dinge, die sind wahrscheinlich ja völlig utopisch und trotzdem sind sie ja real für mich in dem Moment. Also ich habe positive Erfahrungen gesammelt, ich habe gemerkt, dass es anders geht, ich habe gemerkt und gelernt und mein System lernt es noch immer wieder, ja, dass es andere Möglichkeiten gibt und dass Offenheit, das Dasein in dieser Situation bleiben, oft so viel Schmerz lindert und so viel mehr Wachstum bringt und so viel mehr Licht bringt und gar nicht so schlimm ist. Und auch wenn es manchmal doch trotzdem schwierig ist, weil Konflikte sind halt da und Kritik ist da und ja auch, ne, so, wir sind ja alle Menschen, die wir Fehler machen und die aber auch auf andere Menschen wirken. Aber wenn ich da bin, ist das alles irgendwie anders. Ist das alles irgendwie greifbarer und handelbarer und nicht so riesig und dunkel und zerstörerisch, wie es sich aus der Ferne heraus anschauen lässt. Was ich dadurch gelernt habe, ist, bei mir zu sein. Und das lerne ich noch. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt immer und in all den Konflikten so total safe bin, gar nicht. Aber ich lerne immer wieder und immer mehr, bei mir zu sein, mich anzuerkennen, eben auch mit dieser Schwäche, mit diesen Mustern, mit diesen Gedankenkreisen, mit diesen, ja, mit diesem tief sitzenden Muster, das nicht zu leugnen, auch dann in der Auseinandersetzung, was jetzt ein blödes Wort ist, weil es negativ, aber in der, ja, in dem Umgang mit einem Konflikt, auch mit einer Kritik an mir, nicht zu leugnen, wie es mir damit geht, was in meinem Kopf vorgeht, wie ich funktioniere und welche Muster ich habe und mit welchen Dingen ich auch kämpfe, sondern das offen zu legen und mich zu zeigen. Das funktioniert. In wirklich wichtigen Beziehungen und Verbindungen funktioniert das total gut. Und auch in Dingen, die vielleicht eher im Bereich Business sind, funktioniert auch das sehr gut, weil ich auf der einen Seite ja lerne, bei mir zu bleiben und diese Dinge anzuerkennen und sie nicht wegzudrücken und mich wieder wegzuducken, sondern zu gucken, wie ja immer wieder zumindest da bei mir zu bleiben und zu gucken, wie kann ich jetzt mit dieser Situation umgehen, welche Möglichkeiten habe ich? Und ich lerne auch, indem ich bei mir bleibe, zu sehen, wo liegt denn jetzt wirklich mein Anteil? Und wo hat auch mein Gegenüber eigentlich ein Thema, das ganz gar nichts mit mir zu tun hat? Das kann ich aber nur, wenn ich meinen Anteil anschauen kann. Wenn ich nicht die Augen zumache, die Ohren zumache und ja quasi nicht mehr da bin, sondern wenn ich in dieser Situation bleibe. Wenn ich auch nicht mich sofort dieser Kritik und auch diesem Konflikt aussetze, sondern wenn ich zumindest erstmal in mir in dieser Situation bleibe, dann kann ich meinen Anteil anschauen und kann sehr gut trennen. Und das ist unfassbar erleichternd, trennen zu lernen zwischen was gehört wirklich zu mir und was gehört gar nicht zu mir. Wo trage ich vielleicht eine Last oder eine Enttäuschung oder eine Erwartung oder irgendwie einen Schmerz mit, der gar nicht zu mir gehört, der eigentlich das Thema meines Gegenübers ist, das ich vielleicht nur getriggert habe oder das noch nicht mal etwas, was mit mir zu tun hat, sondern einfach gerade mein Gegenüber zusätzlich beschäftigt. Und vielleicht macht, dass es mir gegenüber so reagiert, dass es eine Kritik anbringt, die entweder unsachlich ist, die nicht konstruktiv ist, weil diese Person vielleicht gar nicht in der Lage ist, gerade konstruktiv zu sein, aber trotzdem irgendwo einen Schmerz hat und den jetzt loswerden muss. Also die Dinge einfach, ja, ich konnte lernen oder ich lerne noch, die Dinge zu trennen und dann in meinem Anteil zu bleiben. Denn heilen und wachsen und wirklich, ja, aus diesem Konflikt und auch aus dieser Kritik, die da kommt, die zur Heilung und zum Wachstum zu nutzen, kann ich nur, wenn es wirklich meine Themen sind. Wenn ich fremde Themen übernehme, kann ich darin nicht heilen und wachsen. Weder für mich noch für die andere Person. Ich kann nur dort etwas verändern und nur dort wird Kritik auch fruchten, wo sie meinen Anteil betrifft. Das ist dann manchmal trotzdem wahnsinnig schmerzhaft, aber es fühlt sich gänzlich anders an, als Dinge zu übernehmen und als Kritik anzunehmen, die von außen kommt, auch die von innen kommt, aber vor allem auch die von außen kommt, die eigentlich gar nichts mit meinen Themen, die gar nicht mein Thema sind. Daran werde ich mich abarbeiten bis aufs Zahnfleisch und es wird nichts ändern. Und ich werde mich immer wieder falsch fühlen und immer wieder nicht richtig und immer wieder, ja, das Gefühl haben, andere zu enttäuschen, bis ich merke, das ist gar nicht mein Thema. Das bin ich gar nicht. Das ist mein Gegenüber. Und dieses Trennen lernen, dieses, ja, meine Anteile erkennen lernen, macht mich offener, macht mich sicherer im Umgang mit Kritik, in all ihren Facetten. Also sei sie wirklich total super schön konstruktiv verpackt und unterstützend und ne, wo jeder sagt so, geil, danke für den Hinweis, cool, dass du mich da unterstützt, cool, dass du da bist, cool, dass du da ein Auge drauf hast, dass dir das auffällt und ne, in aller ihrer Wertschätzung bis hin auch zu Dingen, die vielleicht auf eine Art und Weise formuliert sind, die irgendwie nicht, die mir gerade wehtut und trotzdem kann ich damit umgehen. Ich kann dadurch, dass ich das Trennen lerne und bei mir bleibe, in dieser Situation bleiben und Vertrauen, das Vertrauen darin wächst, dass mich das alles nicht kaputt macht, sondern dass ich gucken kann, ja, wo kommt das jetzt her? Warum ist es so? Warum macht es das mit mir? Warum hat es das mit dir gemacht? Ist das etwas, wo ich weiter reingucken muss oder ist das etwas, was ich dir vielleicht wieder zurückgeben muss? Vielleicht kann ich dich dabei unterstützen, vielleicht kann ich das auch nicht. Genau, es ermöglicht mir einfach die Wertschätzung mir selbst gegenüber wieder und auch meinem Gegenüber. Die steigt und dabei steigt auch dann quasi, ja, einfach der Wert von wirklich konstruktiver Kritik. Und eine Sache, die mich das, dieses ja, Muster, was ja immer in mir sein wird, dieses Muster von Vermeidung gelehrt hat, ist, also Vermeidung dadurch, dass da Stress ist, der mich in Alarmbereitschaft versetzt und mich auch vermeiden lässt. Ich lerne immer besser darauf zu hören, welche Dinge mir Stress bereiten. Also im Idealfall schon im Vorhinein. Was bereitet mir eigentlich Stress? Meinem System, was bereitet mir so viel Stress, dass es zu Konflikten führen wird und dieses Muster triggern könnte? Das lerne ich immer besser im Vorhinein zu erkennen. Und dann muss ich mir die Frage stellen, muss und will ich das wirklich? Und wenn darauf die Antwort ja ist, dann wird es gar nicht zu einem so destruktiven Konflikt kommen, der mich dazu veranlasst, irgendwie wieder in dieses Muster von Vermeidung zu fallen, sondern ich gehe mit einer ganz anderen Haltung in Konflikte, in Kritiksituationen, die ja an Orten oder in Prozessen passieren, zu denen ich wirklich ja gesagt habe. Ich gehe da mit einer anderen Haltung rein. Bin in der Lage, Konflikte zu erkennen, sie zu analysieren und auch zu bearbeiten, weil ich mit der Haltung von ja, das hier ist wirklich wichtig, das hier will ich wirklich, das bin ich und das gehört zu mir, schafft mir ein Grundvertrauen und eine Sicherheit und eine Stabilität, die es mir ermöglicht, Konflikte anzuerkennen und anzunehmen und auch Kritik anzunehmen und genau dieses, ne, trennen zu lernen, was gehört da zu mir, wo ist mein Anteil, wo kann ich wachsen, wo kann ich Dinge verändern, wo brauche ich auch Hilfe, um Dinge zu verändern und was gehört auch nicht zu mir, aber ich bin hier richtig. Ich werde hier nicht in meinen Grundfesten erschüttert werden, weil ich hier richtig bin. Und so kann dann Kritik eben auch auf eine konstruktive Ebene geschehen oder aber ich nehme sie einfach nicht an. Dann. Wie eben zum Beispiel oben, das oben genannte. Die trifft mich außer dieser Irritation eben gar nicht, weil ich weiß, hier in diesem Podcast, in dem, was ich hier mache, bin ich richtig. Da habe ich so sehr ja dazu gesagt. Und ich weiß genau, es gibt Menschen, die finden das überhaupt nicht gut. Die langweilt das, die finden das total irrelevant oder die finden es schlecht oder was auch immer, das weiß ich. Aber ich weiß, dass ich hier richtig bin. Und darum bin ich auch total offen für Kritik, die konstruktiv auch ist. Also ich bin total bereit, hier Dinge so zu verändern, dass es euch vielleicht damit besser geht oder auch mir damit besser geht, das zu reflektieren und immer wieder zu gucken, ist das noch richtig? Aber grundsätzlich bin ich richtig hier und ist das richtig und bin das ich. Und wenn ich die Frage, muss und will ich das wirklich, mit Nein beantworte oder schon mit, weiß nicht so genau, dann tue ich es nicht. Das klingt jetzt so einfach und das schaffe ich bestimmt auch nicht immer. Also ich komme mit Sicherheit auch noch weiter mal in Situationen, wo ich merke, haha, siehst du wohl, das wolltest du nämlich eigentlich gar nicht. Und da gilt es halt für mich genau dieses diese Radikale, wenn man das mal so angeht, also schon von der Wurzel her, Selbstliebe irgendwie zu lernen oder Selbstfürsorge und Selbstwertschätzung zu lernen, Nein zu sagen. Auch wenn ich die Angst habe, dass ich dadurch etwas verpasse, dass ich damit irgendwie anecke und dass das irgendwie nicht zu dem Bild passt, was ich möchte, dass andere von mir haben. Aber ich weiß, dass es mich zu etwas führen wird, was sich am Ende noch beschissener anfühlt, als jetzt das Nein zu sagen. Und Nein heißt ja nicht, ich bin sofort raus aus der Nummer. Ich kann ja, je nachdem, worum es geht, auch einfach andere Wege finden, Alternativen aufzeigen, die entweder ich bieten kann oder vielleicht auch andere Menschen. Oder also ich muss mich ja nicht sofort komplett rausziehen. Das ist so für uns, für Menschen wie mich, die gerne irgendwie überall Ja zu sagen, weil ich mag das ja auch alles und ich helfe ja auch so gerne. Ich kann, es gibt ja nicht nur schwarz und weiß, ich kann ja auch dazwischen noch Dinge finden. Aber genau zu gucken, das, was da jetzt gerade in Frage steht oder was da vor mir steht, will ich das wirklich? Und wenn nein, dann tu es nicht. Tu es nicht. Punkt, aus, Ende. Was ich auch dazu gelernt habe, ist, dass wirklich konstruktive Kritik, also Kritik, die stimmt, die also etwas mit mir zu tun hat, die wo Anteile in mir liegen und die irgendwo auch wirklich Wachstumspotenzial für mich bergen, die mir aber auch wirklich dabei hilft und mich nicht deswegen nicht klein macht, nicht abwertet, diese Kritik fühlt sich gut an. Das ist das, was ich auch in meiner Feedback-Arbeit gelernt habe. Gute, konstruktive Kritik fühlt sich immer gut an. Zwar mitunter auch irgendwie schmerzhaft, weil ne, teilweise sind das wunde Punkte oder wunde Themen oder Dinge, die immer wieder auftauchen. Aber wenn Kritik getragen ist durch Wertschätzung und Respekt und wertungsfrei passiert, also keine Wertung beinhaltet, sondern Wahrnehmung und den Wunsch zur Hilfe oder den Wunsch zu, es muss gar nicht mal immer Hilfe und Ratschläge, das ist auch gar nicht das, was immer irgendwie sinnvoll ist, aber wenn da die Haltung, eine wertschätzende, respektvolle, offene, liebevolle Haltung hintersteht, dann fühlt sie sich immer gut an, so schmerzhaft der Punkt auch sein mag vielleicht. Ich habe von einer Hundetrainerin einmal einen Satz gehört, den ich wahnsinnig wichtig fand. Alles, was mit Liebe gesagt wird, ist gut und wird fruchten und wird, ja, den richtigen, guten und unterstützenden Samen säen. Also alles, was mit Liebe getan wird, ist gut getan. Das stimmt. Und so geht es auch mit Kritik. Und ich glaube, das ist meine Erfahrung, wenn es professionalisierte Kontexte geht, ist diese Form von Kritik, von Feedback lernbar und auch relativ einfach lernbar, die dann auch im Nachhinein einfach auch Haltungen verändert. Also wenn ich merke, wie gut mir gute, konstruktive, wertschätzende, respektvolle Kritik tut, dann fällt es mir auch einfacher, das selber auch so zu machen. Also selber auch so Kritik zu äußern, so Feedback zu geben, weil ich ja immer nachfühlen kann und immer so den Abgleich habe, wie würde ich das hören wollen? Wie würde mir das gut tun? Was würde mir gut tun und was eben auch nicht? Den Abgleich habe ich ja immer. Und wenn ich die Erfahrung gemacht habe, was wirklich gut tut, was wirklich richtig sich richtig anfühlt, dann habe ich da quasi einen total guten Kompass schon mal so ein für eine erste Richtung, wie es gehen kann. Und ich glaube auch in den tieferen Sachen, ne, das, was ich jetzt auch beschreibe, so mit engen Beziehungen, mit Familie, mit Freunden, wo da Konfliktpotenzial, Kritiken, also ne, so Schwierigkeiten auftauchen, auch das ist lernbar. Es gibt viele Menschen, die, glaube ich, von vornherein aus ihrer Kindheit, durch ihre Eltern, durch ihre Familien, da ganz, ganz viel Gutes mitgegeben bekommen haben. Es gibt Menschen, die das eben nicht mitbekommen haben aus und ganz unterschiedlichen Gründen, die auch völlig wertungsfrei bleiben, also gar kein Shame on anybody so, sondern es ist so ein, da trotzdem ist es lernbar. Und das ist das, was ich mir jeden Tag zeige. So, wenn ich zurückgucke, mein 10 Jahre jüngeres Ich wäre zu viel, so vielen Dingen, die ich jetzt in meinem Leben so selbstverständlich sind, überhaupt nicht in der Lage gewesen. Und da bin ich wem auch immer total dankbar für. Und auch mir selber sehr dankbar für. Und ich bin da auch manchmal ein bisschen stolz auf mich, dass ich es irgendwoher diese Ressource gefunden habe, ja, da Wege rauszusuchen und mir da neue Dinge einfach beizubringen. Und es ist eine wahnsinnige Arbeit. Es ist wahnsinnig anstrengend oft und ja, kostet einfach Ressourcen, die ich gerne für andere Dinge frei hätte. Aber das ist Arbeit, die in meinem Leben getan werden muss und die mich befreit und die mich heilt. Und darum tue ich sie weiter und teile sie mit euch. Mein Fazit für euch ganz kurz, damit ich vielleicht unter einer Stunde bleibe. Ich versuche es. Der Umgang mit Kritik ist so wahnsinnig individuell, dass ich gar keinen so, hier so und so musst du das machen. Never ever, kann ich überhaupt nicht sagen. Aber was ich sagen kann, ist, dass wir uns Fragen stellen können. Und zwar Fragen, wann trifft mich Kritik und warum? Also wann trifft sie mich wirklich? Wann macht sie mir Schmerz? Und warum tut sie das? Was genau macht sie mit mir? Hilft sie mir weiter? Also fühlt sie sich trotz des Schmerzes an, als wenn ich dabei weiterkomme, nach vorne schauen kann, irgendwie? Oder macht sie mich klein, ohnmächtig, traurig? Wenn ich merke, sie macht mich klein, sie macht mich ohnmächtig, sie hilft mir nicht, dann kann ich gucken, was sind eigentlich wirklich meine Anteile daran und was sind eigentlich gar nicht, überhaupt nicht meine Anteile. Also rausklamüsern, so, da ist es wieder, rausfinden, wo ist wirklich mein Wachstumspotenzial und wo haben andere Menschen Themen, die ich überhaupt gar nicht mit übernehmen kann, weil ich sie nicht tragen kann, weil sie nicht meine sind und weil das auch gar nichts bringt. Dann zu fragen, wenn ich meine Anteile kenne, was kann ich wirklich ändern? Jetzt? Und auch einfach so, ich kann Kommas setzen oder ich kann mehr darauf achten, auf bestimmte Dinge achten. Was kann ich vielleicht auch gerade noch nicht ändern, weil ich nicht weiß, wie? Wo brauche ich also wirklich auch Hilfe vielleicht oder eben noch mehr Zeit, mehr Entwicklung, was auch immer. Und auch das ist völlig okay, dass wir manchmal, wir tun alle Dinge nur nach dem, was wir gerade in dem Moment können und was unsere Ressourcen hergeben. Und da sind immer Dinge dabei, die wir gerne anders können, würden, wollen, aber wir können sie manchmal einfach nicht, noch nicht. Darüber kann man, wenn es der Rahmen hergibt und wenn man das möchte, offen sein. Das kann man offenlegen, das kann man darüber kann man transparent sein. Mit den Menschen, die es vielleicht betrifft, in dem Moment auch darüber reden, warum ich das gerade noch nicht ändern kann. Dass ich vielleicht auch nicht weiß, wie ich es ändern soll, dass ich es nicht schaffe, dass ich da nicht rauskomme. Was auch immer es gerade ist. Offenheit hilft mir da wahnsinnig doll weiter. Und eben auch, was will ich vielleicht auch gar nicht ändern? Was kann ich auch wirklich einfach nicht ändern? Punkt aus Ende, weil so bin ich. Und was will ich auch gar nicht ändern? Weil es zu mir als Person gehört. Und wo hat, und das sind dann auch sofort und immer Dinge, wenn das kritisiert, also wenn Dinge kritisiert werden, die du nicht ändern willst oder einfach nicht ändern kannst, weil sie zu dir gehören, weil das dich ausmacht, weil du eben genau so bist und da auch kein Wachstumspotenzial für dich empfindest, und das merken wir, wo wir doch noch wachsen wollen und wo einfach ganz klar ist, das bin ich. Punkt. Da allerspätestens ist das auch nicht dein Thema, wenn daran Kritik geübt wird. In welcher Form auch immer, sei sie noch so unterstützend vielleicht auch, es ist nicht dein Thema. Das ist immer das Thema der anderen Person. Und du bist so total richtig. Und genau gut so. Und du weißt genau, dein System weiß ganz genau, wo es wirklich Wachstumspotenzial ist. Was kann ich sofort ändern? Wo brauche ich Hilfe? Und wo bin ich einfach so, wie ich bin? Und das ist gut so. Das ist mein Fazit. Jetzt mache ich ganz schnell Schluss. Ich freue mich, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ich hoffe, es war nicht zu konfus und ihr konntet daraus vielleicht ein bisschen was mitnehmen. Ich bin ein bisschen nervös, diese Folge zu teilen, weil das für mich ein wahnsinnig wichtiges oder wahnsinnig intensives und ja belastendes Thema immer noch, auch immer wieder ist. Teil diese Episode gerne, teil diesen Podcast gerne. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du bis hierhin gehört hast, dass ihr da seid, dass ihr eure Gedanken mit mir teilt, ja, und dass es euch gibt. Danke, danke, danke. Bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf.
good with the ups and downs. I wanna see how the world turns round. Let's go adventure in the deep blue.